Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Jurafunk, im Internet zu finden auf jurafunk.de. Und hier bei einem frischen Glas Happy Day Orangensaft sitzt wieder Stefan Dirks. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in Kiel. Hallo Stefan.
Hallo Henry, herzlich willkommen an deinem Tisch. Ich will mal Schreibtisch sagen, es ist kein Schreibtisch. Es ist zwar eine Arbeitsatmosphäre irgendwie, es liegt viel drauf, aber es ist kein Schreibtisch. Ich freue mich auf den Jurafunk Nummer 104, ist es, glaube ich. Ja, herzlich willkommen, Rechtsanwalt Krasemann und Experte für Datenschutzrecht.
Ja, da sind wir wieder. Wir haben ein paar Wochen eigentlich sind wir fast im Lot. Also alles gut. So viel hat man uns hoffentlich nicht vermisst, aber ein bisschen. Und so gesehen, es hat ja ein bisschen was Neues gegeben in der Zeit. Unter anderem gibt es neue Gesetze, ne? Erstaunlich.
Ja, unter anderem gibt es, und das ist schon das erste Thema, glaube ich, inzwischen ein Gesetz namens Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken. Normalerweise machen wir es ja so, dass wir eher Fälle besprechen. Heute mal ein ganzes Gesetz.
Nee, da kriegen Sie aber ordentlich was hier auf die Uhren.
Das Ganze werden wir nicht schaffen, das ist ganz schön lang. Ich habe ja diesen Entwurf hier vor der Nase. Das betrifft nämlich sehr viele einzelne Gesetze, nämlich überall in den Bereichen, wo sich unseriöse Geschäftspraktiken eingeschliffen haben. Und unser Bereich ist ja, wir haben da schon oft drüber gesprochen, manchmal auch der Abmahnung.
Deswegen, also unseriöse Geschäftspraktiken, die kann es ja überall geben. Das ist ja die arme Oma, die an der Tür über den Tisch gezogen wird. Da haben wir ja eigentlich das Haustürwiderrufrecht, was ja früher mal ein eigenes Gesetz war, bis hin zu, was weiß ich, unseriösen Sachen so im Internet. Man verspricht eine nackte Britney Spears und plötzlich gibt es nur eine andere Person.
Darum geht es hier nicht. Es geht unter anderem um Dinge wie Regelungen für Inkassounternehmen. Ja, da wird ja einiges an Schindluder getrieben. Es gibt Regelungen in diesem Gesetz bezüglich Gewinnspiele, die angeboten werden und noch eine ganze Menge anderer Sachen. Es gibt auch Regelungen, die das UWG betreffen.
Was ist das?
Also das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
Ach ja.
Aber die Regelungen, über die ich eigentlich kurz sprechen möchte mit dir heute, Henry, sind die Regelungen, die das Urhebergesetz betreffen.
Und da hat man ja schon gehört, eigentlich nur 50 Euro, ne? Oder?
Ja, ganz so ist es nicht. Es stehen auch keine Summen mehr drin. Aber es gibt einige Änderungen, die eben dieses Abmahnwesen, soweit es Verbraucher betrifft, eindämmen sollen. Nämlich vor allem diese File-Sharing-Abmahnung. Und du kennst vielleicht, Henry, noch diesen Paragraphen 97a. Urhebergesetz, hatte auch was mit Euros zu tun, nämlich mit einer Zahl, die 100-Euro-Abmahnung. Du erinnerst dich daran vielleicht.
Natürlich.
Dunkel.
Ja, ja, ich gucke wissend und höre zu.
Genau, und eine Änderung dieses Gesetzes gegen unlautere Geschäftspraktiken, was jetzt ungefähr seit einem Monat etwa schon gilt, ist, dass der 97a Urhebergesetz völlig neu gefasst worden ist. Es gibt die 100-Euro-Abmahnung nicht mehr. Dieser relativ kurze Paragraph ist jetzt, ich drehe mal eben meinen Laptop um, auf dem er zu sehen ist, relativ lang geworden. Und ich würde mal einfach den mal anfangen vorzulesen und vielleicht gehen wir mal eben zusammen die einzelnen Abschnitte
Stichworte
kurz durch.
Ja, dann lies doch mal. Heiteres also, Vorlesen mit Stefan Dirks.
Ja, 97a, Urheberrechtsgesetz.
Ich muss mal jetzt so eine Melodie noch einblenden, so
ja,
wie bei Nachtgedanken.
Das wäre nicht schlecht. Der Verletzte, das ist also der Abmahnende, soll den Verletzer vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens auf Unterlassung abmahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe bewährten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Das ist erstmal verwunderlich, wieso soll der jetzt abmahnen? Ne? Ja, ich denke, das wird besser, jetzt soll man abmahnen auf einmal. Naja, das war eigentlich vorher auch schon immer so. Aber jetzt geht es auch schon los, Absatz 2. Die Abmahnung hat in klarer und verständlicher Weise erstens Name und Firma des Verletzten anzugeben, wenn der Verletzte nicht selbst, sondern einen Vertreter abmahnt. Zweitens die Rechtsverletzung genau zu bezeichnen. Drittens geltend gemachte Zahlungsansprüche als Schadensersatz und Aufwendungsersatzansprüche aufzuschlüsseln. Und viertens, wenn darin eine Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtung enthalten ist, anzugeben, inwieweit die vorgeschlagene Verpflichtung über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht. Ui, das ist ja schon mal mehr als
harter
vorher.
Tobak. Da harter muss ja, Tobak. Ja also richtig was reingeschrieben werden.
So ist es. Also man muss vor allem sehr genau sagen, was jetzt hier die Rechtsverletzung gewesen sein soll. Man muss, es wird ja im Moment so gemacht, oftmals gerade im Bereich File-Sharing, es wird dann einem irgendeine Summe genannt, die man zu zahlen hat, um die Sache zu erledigen. Man weiß gar nicht, wofür das ist. Ne? Was davon ist jetzt Anwaltskosten, was davon ist vielleicht Lizenzschaden. Das muss also nach Ziffer 3 hier nun auch genau aufgeschlüsselt werden. Und dann wird es ja oftmals auch gemacht, dass diese beigesendeten Entwürfe für die UVE, für die Unterlassungserklärung, dass die viel weiter gehen, als es eigentlich sein müsste, weil noch Kosten dann anerkannt werden und so weiter. Und auch genau da muss jetzt aufgeklärt werden, inwieweit inwiefern da also etwas verlangt wird, was über den eigentlichen Anspruch hinausgeht. Und jetzt kommt's. Eine Abmahnung, die nicht Satz 1 entspricht, also dem gerade eben gehörten, ist unwirksam. Und jetzt geht's noch weiter. Soweit die Abmahnung berechtigt ist und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 entspricht, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwendung verlangt werden. Das ist genau wie vorher. Ja, man kann dann als Abmahnender, wenn das alles richtig gelaufen ist und wenn die Abmahnung diesen Voraussetzungen entspricht, eben auch die Anwaltskosten dafür verlangen. Jetzt kommt es aber. Für die Inanspruchnahme anwaltlicher Dienstleistungen beschränkt sich der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen hinsichtlich der gesetzlichen Gebühren auf die Gebühren nach einem Gegenstandswert für den Unterlassungsanspruch von 1.000 Euro, wenn, und dann noch nähere Voraussetzungen. Also 1.000 Euro Streitwert, nur noch. Ja, wir erinnern uns, früher wurden da gerne 10.000 oder sogar 25 Euro Streitwert angesetzt. Und das macht dann natürlich so eine Abmahnung schon sehr teuer, was die Anwaltskosten angeht. Das geht jetzt nicht mehr. Ja? Also jedenfalls in dem Bereich, wo diese File-Sharing-Abmahnungen spielen, dann nicht, wenn es sich bei den Abgemahnten um natürliche Personen handelt. Ja.
Seit wann ist das Ganze jetzt in Kraft?
Seit ungefähr einem Monat. Ja, es ging noch gerade so durch den Bundesrat durch, vor dem Ende der Legislaturperiode, und ist dann noch in Kraft getreten tatsächlich.
Und hast du schon sowas jetzt in der Praxis gesehen, diese neue Form der Abmahnung?
Ich habe nach neuem Recht abgemahnte Werke bisher noch nicht zu Gesicht bekommen. Das sind alles noch die alten Muster. Es gibt aber schon neue Muster. Auf die komme ich auch gleich zu sprechen. Vielleicht noch ganz kurz die Voraussetzungen, unter denen eben diese Streitwertdeckelung auf 1.000 Euro überhaupt nur gilt. Denn das ist dann nur der Fall, wenn der Abgemahnte eine natürliche Person ist, also keine Firma und kein Gewerbetreibender. Und wenn der Abgemahnte nicht bereits wegen eines Anspruchs des Abmahnen durch Vertrag aufgrund einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung oder einer einstweiligen Verfügung zur Unterlassung verpflichtet ist. Also beim ersten Mal, ja?
Also eine Flatrate gibt es nicht, beziehungsweise insbesondere schützt es einen nicht, dass man sagt, naja gut, das hat beim ersten Mal hat es mir ja nicht so richtig groß geschadet, dann kann ich ja weitermachen, sondern es soll sozusagen nur, wenn ich es richtig verstehe, eine Art Schuss vor den Bug sein.
Richtig.
Den man damit ein wenig abmildert, damit da man nicht gleich dann völlig ins Chaos stürzt. Allerdings, aber wenn man danach dann nicht sich weiter so verhält, dass dann kein solcher Fall mehr auftreten kann, dann, so verstehe ich das Ganze, greift die volle Härte des Gesetzes, so wie es bisher auch schon der Fall war.
Ja, man muss ja eins sagen, dem Wortlaut nach gilt natürlich die Ausnahme immer dann, wenn ich noch nicht mit dem konkreten Abmahner zu tun hatte. Leute, die mehrfach abgemahnt werden, haben in der Regel ja nicht immer den gleichen Gegner, sondern es ist zum Beispiel aus so einem Musiksampler, sind das verschiedene Songs gewesen, die getauscht worden sind. Und dann gibt es unterschiedliche Rechteinhaber, die über unterschiedliche Kanzleien abmahnen. Und da ist es schon so, dass dem Wortlaut nach jedes Mal wieder diese Vergünstigung greift. Das ist dann schon so. Ne?
Okay.
Gut. So, jetzt ist die Frage, welche Auswirkungen hat das jetzt in der Praxis? Also man hat schon gesehen, dass jetzt die Rechteinhaber entsprechend ihre Abmahnmuster, sag ich mal, anpassen. Das sind ja in der Regel Serienschreiben, die dann nur auf den konkreten Fall mit neuen Personendaten bestückt werden sozusagen. Und da sind zwei Dinge zu beobachten. Teilweise ist es wirklich so, dass die günstiger werden, ja? Dass man eben statt, ich sag mal, 400 Euro Anwaltskosten nur noch eben diese hier ungefähr 150 Euro zu zahlen hat. Teilweise ist es aber auch so, dass die Kanzleien ganz einfach das kompensieren, indem sie mehr Lizenzschadensersatz nehmen als vorher. Ja? Dass also am Ende fast dieselbe Summe rauskommt, dass man aber sagt, der Anteil der Anwaltskosten ist geringer und wir nehmen größeren Schadensersatz. So. Inwiefern das jetzt dann durch Gerichte bestätigt wird, muss man eben sehen.
Aber es ist auf jeden Fall erstmal zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, so verstehe ich das, dass man teilweise tatsächlich zumindest als Abgemahnter nicht die ganz volle Härte dessen hat, was man denn normalerweise jetzt von einem rein gewerblichen Menschen, der sowas dann täte, dann befürchten müsste.
So ist es jedenfalls gemeint und teilweise scheint es sich auch zu bewahrheiten. Teilweise ist es aber auch so, dass da einfach die entsprechenden Kanzleien einen Workaround finden, sage ich mal, indem sie eben das anders umschichten.
Na, da sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze in der Praxis umsetzen lässt.
Ich habe schon viel
geredet. Gibt es noch mehr denn davon?
Genau, ich wollte noch eine andere Änderung im Urhebergesetz aufgrund dieses Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken ansprechen, nämlich der fliegende Gerichtsstand, Henry. Den kennen wir aus § 32 ZPO. Das ist eine sehr schöne Metapher. Der ist gelandet. Der hat eine Bruchlandung hingelegt.
Ach nein.
Jedenfalls, soweit es hier diese Abmahnungen aus dem Urheberrecht gegen Verbraucher angeht, da gibt es nämlich den neuen § 104a Urhebergesetz. Und der lautet: Für Klagen wegen Urheberrechtsstreitsachen gegen eine natürliche Person, die nach diesem Gesetz geschützte Werke oder andere geschützte Schutzgegenstände nicht für ihre gewerblichen oder selbstständige berufliche Tätigkeit verwendet hat, ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk diese Person zur Zeit der Klageerhebung ihren Wohnsitz und so weiter hat. Mhm. Also, fliegender Gerichtsstand, das heißt, der Kläger kann sich aussuchen, wo er klagt, nicht mehr, sondern Wohnsitzgericht. Und das bedeutet, dass nicht wie bisher die Klagen an einigen wenigen Gerichten zentriert sind, München, Köln, Hamburg zum Beispiel, und man da als Rechtinhaber schon sagen kann, ja, da kriegen wir schon unsere eingeklagten Summen, sondern dass sich dann eben auch im Prinzip jedes Amtsgericht, jeder Stadt, wo eben so ein Abgemahnter mal sitzt, mit solchen Fällen zu befassen hat, was natürlich die Rechtsprechung sehr viel vielfältiger machen wird und es wahrscheinlich für die Rechtinhaber nicht leichter macht, da ihre Summen durchzusetzen. Wir in Kiel werden trotzdem verschont bleiben, weil, zumindest was die landgerichtliche Zuständigkeit angeht, wir ja eine Sonderregel haben und eine Zuweisung nach Flensburg, da werden die also noch mehr zu machen haben als vorher. Aber am Amtsgericht Kiel kann es durchaus sein, dass hier jetzt auch Fallschellen-Sachen vermehrt verhandelt werden.
Ja. Auch das wird ja nochmal spannend. Das kriegen wir dann ja direkt vor der Haustür geliefert. Ja. Mal sehen, wann wir da dann die entsprechenden Fälle hier vielleicht dann auch mal besprechen können. Vielleicht ist man da ja dann auch mal so kreativ und bringt was, was es sich lohnt, hier dann auch mal anzusprechen.
Ja, hast du auch was auf dem Herzen, Henry?
Na, auf dem Herzen nicht, aber dieser Montag, nee, wir haben ja Mittwoch, der 30. Oktober, der Sturm ist weg, aber dafür stürmt es im Internet. Nämlich hinsichtlich eines Urteils des Landgerichtes in Kölle. Mhm. Köln. Nämlich, es geht um die Telekom-Tempodresselung. Die war ja, wie gesagt, schon mehrere Monate hier in der Presse. Die Telekom hatte angekündigt, dass sie bei ihren Flatrates, sagen wir mal so, zumindest eine gewisse Zeit lang sicherlich hohe Übertragungsraten auch gewährt. Aber wenn man dann über ein gewisses Limit hinausgeht, das durchaus in einem höheren Bereich sein sollte im Monat, dann wird man im wahrsten Sinne des Wortes gedrosselt, nämlich auf, ja, vielleicht 2 Mbit, vielleicht DSL 1000, also auf jeden Fall auf Summen, wo man sagt, man kann noch irgendwie surfen, aber das Downloaden macht auf jeden Fall nicht mehr so einen riesigen Spaß, es sei denn, man hat viel Zeit. Und da gab es einen Aufschrei in der Bevölkerung, ohne so richtig, glaube ich, auch mitzubekommen, dass das Ganze noch überhaupt nicht umgesetzt ist, sondern ja für 2016 erstmal nur angedacht ist. Und ja, die Frage sich natürlich auch ergibt, so stellt sich auch die Telekom dar, wen betrifft es nachher wirklich, wer hat wirklich solche Downloadmengen denn am Ende, dass er in diese Regelung reinfällt. Aber das, was eben vor allem kritisiert wurde, war, dass damit jetzt plötzlich die Netzneutralität gefährdet sei. Warum?
Drosselcom hast du noch gar nicht gesagt, ne? Nee. Oder mit dem, das war so dieser Hashtag, unter dem das lief, bei Twitter unter anderem. Ja, warum ist das schlecht? Warum hat das was mit Netzneutralität zu tun? Ganz einfach, weil die Annahme ja besteht, dass die Telekom das nicht nur deswegen tut, weil sie keine Kapazitäten hat, sagen wir mal so, sondern weil sie vor allem wohl, oder weil ihr unterstellt wird, dass das eine Vorbereitung von neuen Geschäftsmodellen ist, die so funktionieren, dass bestimmte Dienste prioritär sind und dann eben wieder nicht gedrosselt werden. Ja, also man
zum
kann
Beispiel sich, Entertain wahrscheinlich von der
so
Telekom,
ist es, das ist ganz klar,
das
aber
nicht in diese Liste fällt.
Das ist klar. Es ging aber wohl auch nicht nur darum, dass es eben Telekom-eigene Dienste sind, sondern dass man sich quasi bei der Telekom einkaufen kann als Dienst, um dann eben dementsprechend dieser Drosselung zu entgehen und dann auf der Überholspur empfangen werden zu können, sagen wir es so. Und damit werden dann eben die ganz normalen Dienste, der Block von nebenan oder eben auch andere Dinge benachteiligt. Und deswegen wird das eben als Frage der Netzneutralität gesehen.
Auf jeden Fall muss man sagen, mit diesem Thema hat sich allem anscheinend das Landgericht in Köln jetzt gar nicht so intensiv auseinandergesetzt.
Es kommt oder auch gar nicht. Ne?
Kann man auch sagen, ja. Wir wissen jetzt noch nicht und kennen ja noch nicht den endgültigen Text des Urteils, sondern das, was wir nur wissen, ist das, was das Landgericht in Köln dann selber bekannt gegeben hat. Es gibt so eine Art Pressemitteilung, die dazu rausgegeben wurde. Aber da wird dieses Thema gar nicht angeschnitten, sondern es wurde auf etwas ganz anderes abgestellt. Erstmal haben ja, das müsste man noch wissen, die Verbraucherschützer dagegen geklagt und waren dagegen vorgegangen. Und jetzt war eben die Frage, und das ist eigentlich das Thema gewesen, handelt es sich hier vielleicht dann, wenn man sagt, man verkauft zwar hier sowas wie eine Flatrate, in Wirklichkeit aber wird am Ende was gedrosselt, wenn man ein gewisses Volumen erreicht. Ist das nicht vielleicht so eine Art Schmuh? Ist das nicht eigentlich, dass man werbemäßig was ganz anderes verkauft, als das, was nachher wirklich in der Tüte ist?
Ja, also vielleicht um es auf den Punkt zu bringen, es wurden die AGB, ne, die Vertragsbedingungen angegriffen von wahrscheinlich dem Verbraucherzentralen Bundesverband, sagen wir jetzt mal. Mhm. Ist zumindest wahrscheinlich, also einer qualifizierten Einrichtung. Und dann geht es eben um die Frage, genau, dürfen die denn eigentlich so eine Bezeichnung Flatrate verwenden, wenn sie drosseln, oder andersrum, dürfen sie dann eben drosseln, wenn sie die Flatrate verwenden, ne? Aber eher das Erstere.
Und da wurde jetzt eben erstmal festgestellt von dem Gericht, dass diese Ansage mit, das betrifft ja eigentlich fast gar keine Kunden, gar nicht so stimmt. Nämlich erst recht hochgerechnet auf 2016, und wenn man davon ausgeht, dass mehr und mehr auch Videos und Fernsehen und ähnliches über das Internet läuft, dass diese Mengen, die vielleicht heute noch durchaus im höheren Bereich angesiedelt sind, die da genannt wurden, in 4 Jahren oder in 3 Jahren durchaus Bereiche sind, die gar nicht mehr so unüblich sind. Wenn man, wie gesagt, dann in HD, vielleicht noch 3D sich einen Film runterlädt, da ist man ja doch schon bei einigen. 3D
machst du aber nur du, da gibt es sonst keinen.
Bitte?
3D machst du aber nur du.
Ja, kann sein, aber vielleicht gibt es ja mehr dann nochmal.
Ja.
Weiß man ja nicht. Vielleicht gibt es dann schon 4D oder
ja.
So. Außerdem kommt jetzt ja UHD. 4K und so. Also genau. Da gibt es ja durchaus Dinge, weshalb man hohe Downloadraten haben kann, ohne gleich zum besonderen Power-User werden zu müssen. Und es wurde gesagt, dass eben, wenn man das mal vergleicht mit aktuellen VDSL-Verträgen, die Geschwindigkeit durch die Drosselung auf praktisch nur noch ein Zehntel dessen runtergeht, was im Vertrag eigentlich mal versprochen wurde an Geschwindigkeit, sodass die Ergebnisse dieses Gerichts dann sind, dass, oder das Ergebnis vor allem, dass wir hier eigentlich eher sowas wie einen Volumentarif haben, mit noch so einem kleinen Add-on hinten dran, nämlich, dass man am Ende nicht auf Null bzw. abgeschaltet wird, sondern dass man da noch ein bisschen weiter surfen kann mit geringerer Geschwindigkeit, aber eben nicht das, was der normale Bürger unter einer Flatrate versteht.
Ja. Das ist ja schon mal was anderes eigentlich, als man immer so hört, ne? Also wie gesagt, es ist noch gar nicht so weit und es geht um die Verträge. Welche Folgen hat das denn, Henry?
Ja, das wird man natürlich jetzt sehen, aber da könnte natürlich die Telekom durchaus rauskommen aus dieser, ja, wie es hier das Gericht dann sagte, unangemessene Benachteiligung des Kunden. Es ist also eher eine Etikettenfrage als weniger eine Geschäftsmodellfrage, sondern die Frage, wie muss ich es denn nach außen hin darstellen? Und da kann man sich natürlich verschiedene Varianten ausdenken, von, dass man wirklich den Begriff Flatrate gar nicht mehr verwendet, sondern sagt Volumentarif mit am Ende Flatrate mit 2 Mbit oder sowas.
Ja.
Oder dass man das eben deutlicher noch in den Verträgen und insbesondere auch in der Werbung rausstellt, dass es dies hier gibt. Da kann man sicherlich ein bisschen auch Gehirnschmalz und auch ein bisschen Kreativität drin bringen. Das ändert aber nichts daran, dass es dieses Modell geben kann. Also das wurde vom Gericht auf jeden Fall nicht gesagt, dass sowas gar nicht ginge. Sondern
zumindest für Neukunden. Geht,
genau.
Ne? Denn was ja nicht beantwortet worden ist, damit ist die Frage, wäre dann eine Drosselung eigentlich ein Mangel in der Leistung?
Genau, das doch, ja, aber das könnte also man wahrscheinlich schon sagen,
als Kunden schon. Es war zumindest hier kein, nicht der Streitgegenstand, aber die Argumente, die hier genannt worden sind, sprechen natürlich dafür, da stimme ich dir völlig zu, denn da kann man ja auch wieder sagen, also es wird hier nicht mal 10% der versprochenen Leistung erbracht, und die Frage ist ja auf 2 Ebenen, also darf die Telekom dann irgendwann nach den bestehenden Verträgen einfach drosseln? Na, wahrscheinlich nicht, da wird es ein Mangel sein. Und kann sie denn eigentlich die Verträge in eine Form bringen und umstellen gegenüber Bestandskunden mit neuen AGB, wo das Wort Flatrate nicht mehr vorkommt, dass das Ganze dann kein Mangel mehr ist? Das ist eine spannende Frage, die wir auch noch gar nicht besprochen oder geprüft haben, aber ich gehe davon aus, ich bin selbst kein Telekom-Kunde, dass die Telekom durchaus unter bestimmten Bedingungen Recht hat zu einer Änderungskündigung, nicht?
Kann wohl sein. Also erst recht, wenn es noch 3 Jahre hin ist, kann sie natürlich sowieso kündigen.
Ja.
Also das dürfte ihr unbenommen sein. Also da wird es noch mal spannend, ob denn solche Mittel dann auch von ihr ergriffen werden. Also ich sage ja, es ist ein gewisses Urteil natürlich, das auch eine Signalwirkung hat, was die Darstellungsart angeht, aber eben nicht hinsichtlich der Netzneutralität, glaube ich, hier, zumindest aus dem, was jetzt erstmal in diesem abstrakten Teil der Pressemitteilung drinsteht, nun wirklich Honig bringt.
So, nee. Und ich glaube, im Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken war auch noch nichts dazu da, obwohl man hätte fast wäre ja fast mal was gewesen.
Ja.
Gut.
Gut, ja, aber schön. Dann sind wir damit durch. Ich weiß auch nicht, ob dieses Urteil denn demnächst dann auch bei Facebook irgendwie bekannt gegeben wird. Ich weiß auch nicht, wie Telekom sich jetzt da aufstellt.
Ich weiß auch gar nicht, ob es Facebook überhaupt noch weiter gibt, weil das ja alles verboten ist. Aber ich glaube, du spielst auf das Geburtstagsgeschenk an, was mir das VG in Schleswig gemacht hat am 9. Oktober.
Ja.
Nämlich eine Entscheidung in einem Rechtsstreit, der nicht gegen Facebook geführt wurde, sondern die Landesdatenschutzbeauftragten hier aus Schleswig-Holstein, das ULD, gegen Firmen geführt hat aus Schleswig-Holstein, die sich aber Facebook bedienen für ihre, na, ich glaube, PR kann man sagen, im weiteren Sinn.
Genau, es geht um die
Facebook-Fanpages. Ne? Ja, so, was soll man denn darüber besprechen? Das ist doch alles jetzt vorbei.
Ja, wir können zumindest nochmal erwähnen, dass es das gibt. Vorweggeschickt allerdings von meiner Seite, dass ich nicht ganz neutral bei dieser Geschichte bin, weil ich ja beim ULD arbeite, das sei nochmal vorweggeschickt, und so gesehen eben auch natürlich eine gewisse Voreinstellung zu diesem Thema habe. Ich durfte auch mit im Gerichtssaal sitzen, durfte sogar was sagen. Also so gesehen sieht man jetzt eher, ohne jetzt allerdings, dass man daraus den Rückschluss zieht, dass das jetzt eine ULD-Meinung ist, die ich hier vertrete. Ich trete hier trotzdem als Privatmann auf.
Ich finde es auch groß von dir, dass du das noch so betonst, aber Leute, die uns kennen, wissen das ja auch.
Ja, aber ich weiß nicht, ob mein Chef, wenn er das hier hört, dann ja, auch weiß. Also, ne? Also
der lieber weiß, alles der sicher weiß machen. Das sicherlich auch. Ich glaube, der hört uns auch schon deswegen nicht, weil er mich ja auch vielleicht gar nicht mag.
Weiß ich nicht. Nein, dich kann man gar nicht mögen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ging um Folgendes. Es gibt Fanpages, das heißt, Unternehmen, auch öffentliche Stellen, haben die Möglichkeit, bei Facebook Inhalte reinzustellen, eine eigene Seite zu generieren, wo sie dann unter anderem eben zum einen Texte zum Beispiel reinstellen, sie können dort Kommentare zulassen, können Fotos, Videos hochladen und so weiter. Also viele Dinge, die man auch bei einer Webseite zum Beispiel erwartet. Nur, dass es eben so unter dem Logo und unter dem, wie soll man sagen, Gerüst von Facebook dann eben passiert. So ist es ja auch zum Beispiel, dass relativ viel draußen dann auch schon in der Welt gar nicht mehr auf die eigene Webseite verwiesen wird, sondern zum Beispiel auf die Facebook-Seite, in dem selbst bei Fußballvereinen facebook.com/Bayern München oder was weiß ich, dann dort propagiert wird. Also das Ding ist wichtig für viele und deswegen ist es durchaus auch einigermaßen verständlich wahrscheinlich noch, dass es dann einen Aufschrei gab, als vor eben jetzt ja etwas über 2 Jahren das ULD gesagt hat, wir halten das Ganze für rechtswidrig, solch eine Fanpage zu betreiben, zumindest für ein Unternehmen hier in Schleswig-Holstein. Allerdings, da es schleswig-holsteinisch Recht gleich ist mit dem in Gesamtdeutschland, wäre das eigentlich übertragbar auf Gesamtdeutschland.
Und es haben sich ja auch alle anderen Datenschutzbeauftragten, die sich ja im Düsseldorfer Kreis sich organisiert haben, muss man ja sagen, sukzessive eurer Meinung angeschlossen dort. Nein, der Meinung des ULD, du bist ja Privatperson, also sind aber nicht in derselben Weise vorgegangen, wie das hier abgelaufen ist.
Es ging dann eben so, dass man eben Beseitigung verlangte von den entsprechenden Unternehmen, also in diesem Fall von 3 im Endeffekt nachher, die dann auch geklagt haben. Und da wurde auch ein Bußgeld oder beziehungsweise ein Zwangsgeld von 5.000 € angekündigt, sodass also dort durchaus ein bisschen Druck im Kessel wohl war. Und man
wurde nicht sogar ein Bußgeld angekündigt?
Das war aber in der Pressemitteilung vorher. Da gab es nur ein Zitat des entsprechenden Gesetzes. Und das lässt tatsächlich Bußgelder bis 50.000 zu. Die Bescheide selber gingen eben nur darauf Beseitigung und Zwangsgeld, wenn es denn nicht gemacht wird, bis zu 5.000. Also das muss man nochmal auseinanderhalten. Und Begründung war übrigens, dass man unter anderem sagte, wenn ich eine Fanpage betreibe, bin ich sowas wie ein Diensteanbieter, so wie es das TMG eben auch benennt, im Paragraphen 2. Und nach 15 Absatz 3 dort darf ich zwar mir ein paar Notizen darüber machen, über die Benutzer meiner Fanpage oder meiner Webseite, allerdings muss ich erstens das Ganze nur unter Pseudonym machen und zum Zweiten muss ich dem Nutzer die Möglichkeit bieten, dem zu widersprechen. Beides bietet Facebook nicht an. Facebook notiert sich natürlich, wer auf welcher Fanpage sich befindet und wertet das auch aus, wenn auch nur anonymisiert für den Endnutzer, sprich also für den hier anbietenden Fanpage-Betreiber. Aber im Hintergrund ist natürlich die Datenbank dann schon komplett.
Anbietenden. Da war die Wortwahl schon.
Du bist aber heute auch wieder
Tendenz.
Pingelig.
Ja, gut, so weit, so gut oder vielmehr nicht gut. Also die armen Fanpage-Betreiber müssen sich jetzt mussten sich da diesen Beseitigungsverfügungen stellen.
Und sind dagegen, wie gesagt, vorgegangen. Hat ein bisschen jetzt gedauert, bis es jetzt endlich das Urteil gab des Verwaltungsgerichts, erste Instanz. Und man hat dort, ja, wie du schon richtig sagst, und du nanntest es ja schon dein Geburtstagsgeschenk, eben zugunsten der Fanpage-Betreiber und zu Ungunsten der Bescheide geurteilt, hat sie also wieder aufgehoben. Allerdings ausdrücklich auch die Berufung zugelassen.
Ja.
Durchaus auch sicherlich mit dem Blick darauf, dass es eine sehr generelle Geschichte auch ist, wo man durchaus vielleicht dann auch mal sehen möchte, ob das denn auch höhergerichtlichen Meinungen denn standhält. Und die Begründung dafür, weshalb das Ganze jetzt denn nichts geworden ist, dass man gar nicht auf das TMG großartig abstellt. Da sagt man, das wäre ja irgendwie wohl mit dem EU-Recht, dass das ja das toppt, beziehungsweise dass man eigentlich dann auf die Verantwortlichkeiten gehen muss, die es im BDSG gibt und im Bundesdatenschutzgesetz. Und danach sei es eben so, nach dem Bundesdatenschutzgesetz, dass eigentlich nur derjenige, der zumindest eine gewisse Kontrolle über die Daten hat, tatsächlich der Verantwortliche sein kann. Und so wurde hier gesagt, der Fanpage-Betreiber selber habe ja gar keine Kontrolle darüber, was dort gerade im Hintergrund so passiert. Er stellt ja nur seine Inhalte rein und der Rest, ja, das wäre eben Facebook. Und deswegen wäre gegebenenfalls Facebook verantwortlich, aber nicht eben der Fanpage-Betreiber.
Ja, so ähnlich hatte ich das eigentlich auch immer gesehen, um ehrlich zu sein. Das hat mich jetzt nicht so sehr überrascht, womit ich nicht sagen will, dass es nicht sehr gute Gegenargumente gibt, die du ja auch gleich nochmal benennen wirst. Aber so ein bisschen kam mir das auch immer so vor, nicht? Dass also auch dieses Argument des Dienstbetreibers so ein bisschen in einen Topf geschmissen worden ist von Seiten des OED mit der Frage, wer ist eigentlich verantwortliche Stelle? Da hat man, denke ich, tatsächlich auch nicht hinreichend differenziert. Da wurden ja auch dann oftmals so Dinge angeführt. Ich erinnere mich mal an eine Diskussion, die wir auch geführt haben in so einem Panel, wo es dann hieß, ja, Landgerichte haben ja entschieden, dass Facebook-Seiten seien Telemedien und so weiter. Aber
das Landgericht erschaffen.
Genau, das hat aber genau nicht irgendwelche Aussagen getroffen über die Frage, wer ist verantwortliche Stelle nach dem BDSG, sondern da ging es um die Dienstanbietereigenschaft nach § 5 TMG.
Gut, aber da kann man ja schon mal sagen, dass unser Gericht hier, das Verwaltungsgericht, hat den Dienst damit sich eigentlich gar nicht größer auseinandergesetzt
mit dem Dienstanbieter. Musste es auch nicht, nicht? Aber euer Argument ist ja trotzdem möglicherweise nicht richtig gewesen. Also, denn hier ist ja ganz klar gesagt worden, es geht hier einfach um die Frage der Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung und da ist eben, so sagt das Gericht ja jedenfalls, eine gewisse Einwirkungsmöglichkeit, die hier eben nicht vorhanden ist, notwendig. Ja, aber wie gesagt, wir werden sicherlich sehen, wie es weitergeht und das ist sicherlich auch nicht ausgemacht, dass es dabei bleibt.
Genaueres wird man erst noch sehen natürlich. Da gibt es jetzt eine Frist, zu der man dann Berufung eingelegt
haben
kann.
Die darfst du nennen, die ist ja fest, genau, das ist ein Monat.
Die ist ein Monat, genau, also da könnte demnächst schon was passieren.
So, nach den Gründen allerdings, die sind jetzt erst gekommen, wenn ich es richtig weiß.
Diese Woche.
Dann kann man also innerhalb eines Monats erstmal, wenn man das möchte, die Berufung einlegen.
Und dann muss man sie nochmal begründen.
Kann man sie begründen und das kann man nochmal einen Monat warten. Also ja. Das kann sich alles noch hinziehen. Da habt ihr sehr viel Zeit zu überlegen, ob und gegebenenfalls, wenn ja, dann wie man da reagiert.
Und ich glaube, es gibt auch durchaus eine ganze Reihe von Punkten, wo man dann auch dieses angreifen kann. Also von zum Beispiel, dass es gar nicht nur darum geht, hier eine Fanpage überhaupt einzurichten, sondern dass man sie auch betreibt. Und das heißt, dass also die Attraktivität und die Frage, dass man auf so eine Fanpage überhaupt raufgeht, durchaus nicht nur eine Frage des Einrichtens, sondern auch dessen ist, wie man so damit umgeht und damit deutlich mehr sich dahinter verbirgt, als einfach nur so ein, ich nutze da mal so einen Dienst im Netz und stelle da wie bei einer Anzeige in der Zeitung irgendwie was rein, sondern da ist man wirklich schon sehr aktiv dabei. Man moderiert ja zum Beispiel auch, man stellt Videos, Fotos rein und. Also da ist doch deutlich mehr, was eher Richtung einer Webseite hintendiert, als eben zu irgendeinem passiven Medium.
Ich denke, man kann das sehr gut mit einem Forum vergleichen. Foren gibt es ja fast gar nicht mehr heutzutage. Ist ja alles durch Facebook weggefressen worden. Also die Eltern unter uns erinnern sich, das waren so Systeme, Bulletin Boards, man konnte sich anmelden und diskutieren über Dinge, die einen interessierten, konnte Beiträge posten, konnte diese Beiträge auch löschen und bearbeiten. Das war, hatte nur sehr rudimentäre, es war eine sehr rudimentäre Form von Diskussion, nicht zu vergleichen mit dem, was Facebook ermöglicht, mit dem Hochladen von Fotos und so weiter. Aber das ist nur, finde ich, ein gradueller Unterschied. Niemand wäre auf die Idee gekommen, einen Foren-User für die Datenverarbeitung durch den Forenadministrator oder den Website-Betreiber verantwortlich zu machen. Niemals. Und im Prinzip, wenn man sich Facebook vorstellt und sieht, dass es eben einen Bereich gibt, in dem der User machen kann, was er möchte, nämlich seinen Content dort vorhalten und wie du auch sagst, da aktiv zu sein und Werbung zu machen, passiert trotzdem die Datenverarbeitung, wenn du willst, in dem Mantel, also durch den Administrator, durch die Plattform. Und da sagt ihr jetzt, ja, trotzdem ist hier der Fanpage-Nutzer ist jetzt verantwortlich für das, was Facebook macht, weil da ist ja eine Auftragsdatenverarbeitung. Aber das passt nicht. Ne? Es ist schlicht und einfach wird es der, aus meiner Sicht, der Situation nicht gerecht, zu sagen, Facebook macht da etwas im im Auftrage eines Fanpage-Betreibers in Anführungszeichen, obwohl der überhaupt keinen Einfluss hat. Ist vergleichbar, finde ich, mit einem Webforum, wo man dann sagt, der Foren-User ist verantwortlich für das, was der Administrator macht.
Da bin ich natürlich ganz anderer Ansicht.
Ja, ja.
Nämlich gerade das Forum, finde ich, hat, wenn man so will, eine ganz andere Charakteristik und ist eigentlich ein ganz anderes Medium. Ich gebe dort tatsächlich ja natürlich auch Inhalte rein, aber die moderiere ich ja nachher nicht mehr weiter. Oder ich mache ja nicht so, dass ich dann diese Seite, wo ich dieses in dieses Forum da jetzt meinen Beitrag reingestellt habe, zu meiner Hauptseite, in die ich in die Werbung packe. Und dort bin ich auch nicht dafür inhaltlich weiter tätig, was zum Beispiel Leute darauf antworten, wie sie dann in diesem Forum auf meine Beiträge in diesem Bereich dann passieren. Ich habe hier bei Facebook einen wirklich eigenen, von mir administrierten Bereich. Deswegen sehe ich das eher vergleichbar mit so einer Oberfläche, wie sie zum Beispiel auch Strato 1&1, Host Europe oder so anbieten, wo ich meine Webseite betreiben kann. Wo ich also auch ein System habe, das HTML-Seiten ausliefert, die ich selber gestalte, wo ich Inhalte mache und dass ich dann vielleicht nicht für alles, was auf diesem Server läuft, dann verantwortlich bin, ist zwar in der Doing-Frage dann sicherlich eine gewisse Aussage, aber in der Realität suche ich mir diesen Dienstanbieter raus, mit der ich, dem ich nach außen auftrete. Ich trete normalerweise nicht mit einem Forenbeitrag in der Öffentlichkeit werbemäßig oder so auf, dass ich sage, das ist jetzt die Seite, wo ich alle darauf hinlocke, wo ich im Forum was geschrieben habe, sondern ganz im Gegenteil. Das ist nämlich die Webseite und daher sehe ich deutlich mehr Vergleichbarkeit zwischen dem, was ich bei Facebook mache, mit einer Fanpage und einer Webseite, die ich bei Host Europe poste, als es jetzt bei einem Foreneintrag der Fall ist.
Vielleicht können wir uns darauf einigen, und ich denke, das können wir, dass beide Blickwinkel da was für sich haben, aber dass das Kernproblem eigentlich ist, dass es eine neue Ebene gibt. Ja, es gibt eine neue Instanz zwischen Webhosting und zwischen sozusagen dem, was ein Enduser macht. Nämlich Plattformen wie Facebook stellen genau diese neue Ebene dar und dem wird möglicherweise das geltende Recht nur deswegen begrenzt, gerecht, weil man es gar nicht vorhersehen konnte, als das Ganze erfunden worden ist.
Mit dem Gut, Fall. Das ist natürlich das Neuland, um das es hier geht und dass wir alle versuchen, langsam
zu
beackern. Jetzt, so nach 20 Jahren, wird es auch mal Zeit.
Na, wir werden sehen, wie es da weitergeht, Henry.
Ja.
Ich befürchte fast, wir haben da nicht zum letzten Mal drüber gesprochen heute.
Auch das ist möglich. Wir werden es dann sehen und wir gucken mal, wer die besseren Argumente hat. Ich glaube natürlich weiterhin wir, aber
ja.
Ich will dir das letzte Wort vor Gericht.
Ich will dir das letzte Wort in dem Bereich auch lassen. Ja, oh. Das ist auch völlig okay.
Damit sind wir, glaube ich, heute auch am Ende.
Das, ja, gibt die Grabsteine kommen heute nicht mehr dran, sagst du.
Die Grabsteine? Du wolltest
noch die Grabsteine haben? Die müssen
wir nicht mehr. Dann machen wir sie aber in 3 Minuten sozusagen. Nur weil du sie dir gewünscht hast, machen wir noch ganz schnell die Grabsteine. Man muss nämlich als Hintergrund kurz wissen, wir haben vor der Aufnahme uns überlegt, was nehmen wir rein, und die Grabsteine waren mein ganz persönlicher Wunsch.
Und ich hatte eigentlich darauf bestanden, dass wir die Grabsteine nicht mehr erwähnen, aber
jetzt nur, weil du sie angesprochen hast.
Ich habe sie angesprochen.
Vergessen.
Ja.
Das Bundesverwaltungsgericht nämlich hatte einen Fall zu urteilen. Da ging es in Nürnberg nämlich darum, dass dort nämlich eine, wie heißt es so schön hier, Satzung, glaube ich, ist es, eine Satzung eines örtlichen Friedhofes festgesetzt hat, nämlich folgendes: Es dürfen nur Grabmale aufgestellt werden, die nachweislich in der gesamten Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des Übereinkommens über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit der internationalen Arbeitsorganisationen in Kraft getreten am 19.11.2000 hergestellt wurden.
Klingt ja erstmal gut.
Ja, sagt man doch. Mensch, also wir haben hier einen anständigen Friedhof, da sollen nur Grabmale stehen, also sprich Steinarbeiten, die auch ohne Kinderarbeit, insbesondere ohne ausbeuterische Kinderarbeit, entstanden sind. Und dagegen ist jetzt ein Steinmetz vorgegangen. Da fragt man sich, Mensch, wollte der also doch jetzt seine Kinder und seine Brut da ans in den Klöppel lassen, die sie ausbeuten, und hat sich darüber aufgeregt, dass er das nicht mehr darf? Nein,
gut.
Es ist eben doch anders gewesen, das Ganze. Nämlich, der Teufel steht mal wieder im Detail. Das Problem für den war jetzt plötzlich, dass er nicht wusste, ja, ich habe natürlich wahrscheinlich keine Kinderarbeit, aber wie soll ich das denn nachweisen? Also, holt er sich auch irgendwo Rohlinge, bestellt die. Wie soll er jetzt nachweisen, dass da nicht doch irgendwo in dieser Kette irgendwas passiert ist, was er nicht wusste, was er auch nicht absehen konnte, was er aber eben auch nicht nachweisen konnte, dass es nicht so ist. Also, ein Nicht-Umstand ist deutlich schwerer nachzuweisen als ein Ist-Zustand. Und deswegen ist er dagegen vorgegangen. Und hier war dann unter anderem eben auch die Frage, ob damit dann auch ein Eingriff in seine Berufsfreiheit vorliegt, weil er eben Schwierigkeiten jetzt bekommt, diesen Beruf in dieser Form zumindest auszuüben, seine also Art, wie er ausübt, damit in Grenzen gesetzt wird. Und tatsächlich hat hier das Bundesverwaltungsgericht gesagt, jo, ist. Also dieses, wie es hier beschrieben ist, da fehlt einfach die Information, wie kann ich dieses nachweisen? Und damit ist also dieser Teil zumindest dieser Satzung des Friedhofes unzulässig und wurde aufgehoben.
Ja, dann bleibt uns ja sozusagen an der Stelle nur noch ein Glückwunsch auszusprechen an die Steinmetze in
Nürnberg.
In Nürnberg, auf dass da der Nachwuchs wieder ran darf, ne? An die Klöppel, wie du es eben so schön gesagt hast.
Das war Spätzle.
Ich würde gerne nochmal einen Hinweis aussprechen auf unseren, ja, man kann nicht sagen Partner-Podcast, aber das Konkurrenzprodukt, was ich heute wieder gehört habe und du vielleicht auch.
Man sagt ja nicht Konkurrenz, Mitbewerber.
Der Mitbewerber aus Berlin, der Rechtspodcast Rechtsbelehrung. Da ist just heute die Folge 9 erschienen und die befasst sich mit allem, was man beim Benutzen von Drohnen, also diese Fluggeräte, wo du auch eins von hast, zu beachten hat.
Genau das wird auch dort erwähnt übrigens.
Dein Fluggerät?
Ja.
Ja, das, was jeder Idiot steuern kann, ne? Das
war
das,
genau.
Genau. Ja, wo dann die Fluglage mit dem...
Vom iPhone und
so. Ja. Genau. Also, wann und wie darf ich meine Nachbarin damit fotografieren? Was darf ich mit den Fotos machen? Oder eben auch nicht. Das wird alles dort besprochen vom Kollegen Rechtsanwalt Schwenke mit seinem Sidekick, hätte ich fast gesagt, oder eben auch dem Moderator Markus Richter. Und schauen Sie mal rein, Sie finden das Ganze in dem Blog von Herrn Schwenke unter ilawit.de.
Ja, das ist doch spannend. Ich werde auf jeden Fall gerne mal reinhören. Und wir haben ja immer noch vor, mal eine gemeinsame Folge zu machen.
Da gibt es noch was. Ne? Ja, wir sind da ja auch schon ein bisschen in Verhandlungen weitergedient. Anfang des Jahres, glaube ich, soll das was geben da.
Ja.
Müssen wir noch mal gucken, wie wir das dann konkret machen.
Wir müssen natürlich gucken, ob im Athlon dann auch noch oben die Suite frei ist.
Ja.
Aber das werden
ist wir sie nicht. Dann... Also weil ich habe sie dann ja.
Ach so. Na gut, dann muss ich wieder im Hilton absteigen.
Ja, oder du, weiß nicht, fährst mit der Bahn um den Block oder ich diese Sachen.
Halt. Ja, Sie merken schon, wir werden übermütig. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir langsam zum Ende kommen sollten.
Ja.
Und damit tun wir das nämlich auch. Wir können uns sicherlich freuen, wenn Sie mal wieder was ins Forum schreiben, ins Gästebuch, was übrigens meines Erachtens nichts zu tun hat mit einer Fanpage bei Facebook, aber das
We
ist
got
ein anderes
it.
Thema.
We got it.
Und Sie können natürlich uns bei iTunes abonnieren, was auch mit der Facebook-Fanpage nichts zu tun hat. Oder, also viele Möglichkeiten, die Ihnen offen stehen, machen Sie es draus. Also, was gibt's noch?
twitter.com/ufunk. Dort können Sie folgen und dann bekommen Sie alle Folgen.
Sehr schön. Folgen und Folgen.
Ja, verstehst
du? Schöner wird's nicht. Also, und witziger können wir auch nicht mehr werden. Das war der Höhepunkt dieser Folge. Mein Name ist Henrik Hasmann.
Und ich bin Stefan Dirks.
Wir hören uns.